Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
So Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, heute Vormittag auf einer Pressekonferenz. Wir berichten gleich ausführlich darüber. Außerdem widmen wir uns heute dem Thema Schwangerschaft und Corona und gehen der Frage nach, wie groß die Risiken für Mütter und Kinder sind. Und zum Ende der Sendung geht es um das internationale Fusionsenergieprojekt ITER. Heute beginnt in Südfrankreich die Montage des Reaktors. Am Mikrofon ist Lena Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Lange haben die Maßnahmen gegen das neue Coronavirus in Deutschland gegriffen. Die erste Welle konnte vergleichsweise schnell eingedämmt werden. Die Zahlen lagen Ende Juni und Anfang Juli stabil bei täglich rund 500 Neuinfektionen. Seit einigen Tagen nehmen die Infektionsereignisse allerdings wieder zu. Am Freitag und Samstag wurden jeweils rund 800 Fälle berichtet. Am Sonntag und Montag wochenendbedingt wieder weniger. Heute nun informierte das Robert-Koch-Institut auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Trend, die Ursachen für den Anstieg und notwendige Reaktionen. Volkert Wildermuth hat die Veranstaltung für uns verfolgt.
Tatsächlich registrierte das RKI 633 neue Infektionen. Nicht ganz so viele wie Ende vergangener Woche, aber eben doch deutlich mehr als Anfang Juli.
Wir haben eben jetzt diese Sorge, dass es wieder ansteigen könnte. Es kann auch schnell gehen. Es kann auch wirklich schnell wieder ansteigen. Das sehen wir an den anderen Ländern.
Ulrike Rexroth, die zum Leitungsteam des Krisenstabs gehört, hält es für besonders problematisch, dass der Anstieg nicht auf einen einzelnen großen Ausbruch zurückzuführen ist, sondern diffus, praktisch flächendeckend stattfindet.
Das sind Familienfeiern, Hochzeiten, Treffen mit Freunden. Das sind aber auch Ausbrüche am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften. Das sind leider auch Pflegeeinrichtungen. Das sind Altenheime und auch Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo wir natürlich besonders viel Sorge haben, weil man da auch besonders viele schwere Verläufe dann erwarten muss, leider.
Allerdings sind diese Ausbrüche noch begrenzt. Sie lassen sich einhegen. Noch ist das Virus nicht ganz breit in der Bevölkerung aktiv. Aber es nutzt jede Chance, die es erhält, so der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler.
Das alles geschieht nur, weil wir Menschen uns nicht mehr an diese Regeln halten. Und es ist einfach wirklich rücksichtslos und auch fahrlässig, wenn man wilde Partys feiert, zum Beispiel in irgendwelchen Großstädten und vielleicht sogar zu Tausenden doch zusammen ist.
Junge Menschen sind weniger gefährdet, aber sie tragen das Virus vielleicht in Familien, Arbeitsplätze, Heime, wo sich dann Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen anstecken könnten. Wobei klar ist, die großen Partys vom Wochenende werden die Zahlen frühestens in ein paar Tagen steigen lassen. Aktuell sind es weniger große Menschenansammlungen, die für Probleme sorgen, als die kleinen Veränderungen im Alltagsverhalten bei jedem überall. Gemeinsam mit der Universität Erfurt organisiert das RKI dazu die repräsentativen COSMO-Umfragen.
Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass das Coronavirus von der Bevölkerung als ein geringeres Risiko angesehen wird als zuvor. Und dass auch die Akzeptanz von Maßnahmen wie der AHA-Regel weiter gesunken ist.
Das zeigt eine gewisse Ermüdung. Aber die Erfolge bei der Covid-19-Bekämpfung gehen ganz entscheidend auf diese ganz einfachen Regeln zurück. Hände waschen, Niesetikette, Abstand halten und zwar drinnen und draußen. Und wo das nicht möglich ist, Alltagsmaske tragen und natürlich viel lüften.
Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Das sollten wir einfach so tun.
Und zwar alle 83 Millionen Bundesbürger. Genauso wichtig ist natürlich, dass Betriebe und öffentliche Institutionen eigene Hygienekonzepte entwickeln und auch durchsetzen. Besonders gefragt die Schulen.
Es darf nicht dazu kommen, dass sich die Schüler alle irgendwie in den Pausen und beim Weg zu Zuwegen auch von den Schulen eben zu sehr mischen. Es müssen Einheiten gebildet werden, die möglichst gemeinsam bleiben und sich nicht mit anderen Einheiten vermischen.
Eine wichtige Hausaufgabe für die Lehrer und Schulleiterinnen in der Ferienzeit. Ob sich aus dem aktuellen Anstieg eine zweite Welle entwickeln wird, steht noch nicht fest, meint Ulrike Rexroth.
Es liegt in unserer Hand, das zu vermeiden. Und hier ist Prävention auf jeden Fall besser als Reaktion. Bei Covid-19 läuft man den Ausbrüchen auf jeden Fall hinterher. und kann gar nicht, so eifrig man auch ist, schnell genug sein, um alle Fälle wieder einzufangen und alle Kontakte zu ermitteln. Deswegen müssen Sie alle, wir gemeinsam, weiterhin ganz stark auf Prävention achten.
Lassen Sie uns erreichen, dass möglichst wenig Menschen erkranken und wir möglichst wenige durch das Virus verlieren. Das ist möglich. Gemeinsam können wir das erreichen und jeder Einzelne von uns kann viel dazu beitragen.
Volkert Wildermuth über Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Im März wurde eine 23-jährige Frau mit Fieber und Husten in das Antoine-Beclair-Krankenhaus nahe Paris eingeliefert. Sie war in der 35. Woche schwanger. Im Krankenhaus wurde bei ihr eine Corona-Infektion diagnostiziert. Die Ärztinnen und Ärzte konnten außerdem zum ersten Mal nachweisen, dass das Virus auch von der Plazenta über die Nabelschnur auf das ungeborene Kind übertragen wurde. Wie oft eine Ansteckung auf diesem Weg stattfindet, ist noch unklar, ebenso wie viele andere Fragen um das Thema Schwangerschaft und Corona. Über den aktuellen Wissens- und Kenntnisstand habe ich vor der Sendung mit Alexander Hein gesprochen. Er ist Arzt an der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen und er leitet dort eine Studie zum Thema Schwangerschaft und SARS-CoV-2. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob sich Schwangere in der Corona-Pandemie besondere Sorgen um sich und um ihren Nachwuchs machen müssen.
Ja, also bisher haben wir jetzt keine Hinweise darauf, dass Schwangere ganz besonders gefährdet sind durch die Pandemie und durch die Erkrankung.
Wenn wir da einmal Schritt für Schritt den Schwangerschaftsverlauf anschauen, gibt es bei schwangeren Frauen denn Hinweise auf spezielle Krankheitsverläufe oder Symptome?
Also bei den Schwangeren verläuft es wie bei vielen anderen häufig oder in den allermeisten Fällen wirklich asymptomatisch. Sie scheint da auch kein höheres Infektionsrisiko zu haben. Und wenn Schwangere dann auch wirklich erkranken, erkranken die, so wie wir das zurzeit wissen, genauso schwer wie auch nicht schwangere Patientinnen im gleichen Alter.
Wenn wir auf das Risiko einer Infektion des ungeborenen Kindes im Mutterleib schauen, da gab es jetzt kürzlich einen publizierten Fallbericht aus Frankreich, demzufolge sich eben ein Kind über die Plazenta und die Nabelschnur im Mutterleib angesteckt hat. Wie hoch schätzen Sie das Risiko für so eine Infektion ein? Wie oft tritt sowas auf?
Also die Publikation aus Frankreich, die Veröffentlichung, das war eigentlich die erste Publikation, die das wirklich einwandfrei nachgewiesen hat. Man muss aber insgesamt sagen, dass da viele Voraussetzungen bestehen müssen, damit das überhaupt passieren kann. Das heißt, es muss Virus wirklich im Blut auch sein, was extrem selten vorkommt, damit es überhaupt auf Plazenta und Kind übertragen werden kann. Das heißt, insgesamt handelt es sich da quasi um eine Möglichkeit. Ja, die Infektion ist möglich, aber insgesamt ist das Risiko für eine Übertragung extrem niedrig.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, denkbare Möglichkeiten für eine Infektion eines ungeborenen Kindes durch die Mutter?
Also eines ungeborenen Kindes nicht, weil das geht nur wirklich über Blut und dann über die Plazenta. Wenn wir aber dann zum Beispiel über die Geburt sprechen, ja, es gibt Einzelfälle, wo man auch zum Beispiel in Vaginalschleimhaut Virus nachgewiesen hat in extrem niedrigen Konzentrationen. Aber auch da weiß man nicht, ob dieses Virus wirklich infizieren kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei einer vaginalen Geburt ist wahrscheinlich sogar ausgeschlossen, genauso auch beim Kaiserschnitt, wenn man durchführt. Also da würden wir uns die allerwenigsten Sorgen machen, dass es währenddessen zu einer Infektion kommen kann und würden auch immer für eine vaginale Geburt, wenn möglich, plädieren.
Vor einigen Wochen wurde SARS-CoV-2-Erbgut auch in der Muttermilch einer an Covid-19 erkrankten Frau nachgewiesen. Sieht man da inzwischen klarer, ob Muttermilch ein Infektionsrisiko darstellt oder Stillen, die Situation des Stillens generell?
Also ein theoretisches Risiko gibt es da schon. Jetzt muss man sagen, wenn man Virus-DNA in der Muttermilch nachweist, heißt es noch lange nicht, dass da auch wirklich intaktes Virus vorhanden ist und vor allem, dass dieses Virus auch wirklich infizieren kann. Und nachdem dieses Risiko nach dieser Beurteilung jetzt extrem niedrig ist, würden wir nicht dazu übergehen und den Schwangeren, auch die erkrankt sind, das Stillen verbieten. Das heißt, da würden wir weiterhin empfehlen, dass die Schwangeren stillen, weil dieses theoretische Risiko extrem niedrig ist.
Was ist denn eigentlich, wenn es zu einer Infektion bei einem Neugeborenen kommt, über den Krankheitsverlauf bei so einem kleinen Kind bekannt?
Also die kleineren Kinder überstehen die Infektion sehr gut, so wie das ausschaut nach den jetzigen Daten. Das heißt, sie erkranken auch selten schwer. Das weiß man schon.
Wenn man diesen Erkenntnisstand, den Sie jetzt kurz geschildert haben, so zusammenfasst, welche Rückschlüsse lassen sich daraus für den klinischen Alltag ziehen? Sie haben schon gesagt, Sie würden immer für eine normale Geburt plädieren und auch für das Stillen. Sollten Neugeborene infizierter Mütter aber zum Beispiel automatisch so behandelt werden, als ob sie infiziert sind?
Nein, also das Wichtigste ist, dass das Neugeborene, so wie wir das sonst auch immer handhaben, wirklich auch bei der Mutter bleibt, auch wenn die Mutter eine Infektion hat, weil das Risiko insgesamt, dass das Kind schwer erkrankt, einfach viel zu niedrig ist, als man diese ganzen Vorteile des Stillens und des Bonding der Mutter und dem Kind verwehren würde.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Datenlage ist eben auch noch beschränkt bei vielen Aspekten zu Corona und Schwangerschaft. Sie sind selbst Leiter einer Studie namens Scenario an der Uniklinik in Erlangen. Welche Erkenntnisse kann und soll diese Studie liefern?
Also wir führen in Erlangen die Szenario-Studie durch und wollen damit eigentlich feststellen, wie hoch ist denn die Prävalenz? Das heißt, wie viele Schwangere sind denn überhaupt jetzt mal an SARS-CoV-2 erkrankt gewesen oder hatten jemals schon Kontakt? Und welche Auswirkung hat das möglicherweise auf die Schwangerschaft? Wir haben jetzt noch keine Hinweise, dass das wirklich auch zu schweren Verläufen führt, aber es kann dennoch sein und das ist auch das Ziel. Das heißt, erstmal festzustellen, wie viele Schwangere sind erkrankt und welche Folgen hat es bei den Erkrankten für die Mütter und für die Kinder. Und da untersuchen wir dann Schwangere im Verlauf, bei denen wir Antikörper nachweisen, mit Ultraschall, ob das Kind auch gut wächst. Und wenn die Frauen dann entbinden, schauen wir auch nach, ob wirklich in der Plazenta Virus nachweisbar ist, wie das im kindlichen Blut ist, ob das Kind vielleicht eine Infektion hat oder eine Infektion durchgemacht hat und zum Beispiel auch Muttermilch, um hier herauszufinden, wie sich die Infektion, auch eine asymptomatische Infektion, auf Kind und Mutter auswirken.
Zum Schluss noch der Blick darauf, dass sich SARS-CoV-2 nicht nur über Infektionen auf Schwangerschaften auszuwirken scheint. Es gibt zumindest Berichte aus mehreren Ländern, dass während der Lockdown-Phasen dort deutlich weniger Frühchen geboren wurden als normalerweise. Welche Zusammenhänge könnte es da geben?
Naja, also wenn man zum Beispiel die Publikation nimmt aus Dänemark, die festgestellt haben, dass die Anzahl der extrem Frühgeborenen, also unter 28. Schwangerschaftswoche, um 90% gefallen ist, dann ist das schon sehr beeindruckend und muss auch weiter verfolgt werden. Allerdings sehe ich die Rückschlüsse der Autoren sehr kritisch, indem sie sagen, dass weniger physische Aktivität und weniger Stress eventuell dazu geführt haben. Denn man muss sagen, während der Lockdown-Maßnahmen haben zumindest die Mütter sicher nicht weniger Stress gehabt mit geschlossenen Kitas und Schulen und auch dass Umwelteinflüsse wie auch die Luftreinheit so schnell einen Effekt hervorrufen, dass die Anzahl der extrem Frühgeborenen so runtergeht. Das also mag ich persönlich nicht glauben. Ich denke, dass da ganz andere Faktoren im Vordergrund stehen. Wir haben immer den Effekt in so einem Lockdown, dass Patienten einfach später ins Krankenhaus kommen. Wir sehen ja auch das Gleiche bei den Herzinfarkten zum Beispiel. Und wenn man natürlich später kommt, kommt es auch später zur Entbindung. Wir wissen aber zum Beispiel in dieser Studie auch nicht, wie das den Kindern geht. Denn wenn man zum Beispiel einen Blasensprung nimmt, der verschleppt wird, dann kommt es zu einer Infektion, weil es nicht diagnostiziert wird. Dann wird das Kind zwar später entbunden, ist aber krank. Und der andere große Nachteil dieser Untersuchung ist, dass wir die Anzahl der Totgeburten gar nicht kennen. Und man hat zum Beispiel in London jetzt vor ein paar Tagen eine Untersuchung publiziert, wo man schon gesehen hat, dass auch die Anzahl der verstorbenen Kinder im Mutterleib insgesamt um das Vierfache angestiegen ist. Und das wird hier gar nicht berücksichtigt.
Der Mediziner Alexander Hein vom Uniklinikum Erlangen über den Kenntnisstand zum Thema Schwangerschaft und Corona. Massenweise Energie und das klimafreundlich und unerschöpflich. Das verspricht seit Jahrzehnten die Kernfusion, die kontrollierte Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Helium. Den Durchbruch soll ein Versuchsreaktor in Südfrankreich bringen. Das internationale Experiment ITER soll beweisen, dass die Kernfusion tatsächlich als Grundlage für ein Kraftwerk taugt. Heute hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zur Feier des Tages gab es sogar eine Videobotschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen verfolgt das Projekt ITER seit Jahren. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm über den aktuellen Stand gesprochen und gefragt, was genau es da heute zu feiern gab.
Ja, der Anlass klingt eigentlich ein bisschen profan, und zwar ist es die Montage des riesigen Versuchsreaktors, die jetzt endlich beginnen kann. Also das ist wirklich ein Gigant, ein Zylinder, der ist 30 Meter hoch und 30 Meter am Durchmesser. Daran steckt dann ein riesiger Ringreifen aus Metall, der umbaut ist mit wuchtigen supraleitenden Magnetspulen, die auf extreme Kälte gekühlt werden müssen, damit sie überhaupt funktionieren. Und später einmal soll dieses Monstrum Wasserstoffgas bis auf 150 Millionen Grad erhitzen, damit dieser Wasserstoff dann zu Helium verschmelzen kann und wobei dann ordentlich Energie freigesetzt werden sollte.
Gebaut wird an diesem ganzen Projekt aber doch schon seit einigen Jahren, oder?
Ja, der Bau der Anlage hatte eigentlich bereits schon vor 10 Jahren begonnen. Jetzt sind die meisten Gebäude fertig und mittlerweile sind auch einige Bauteile für den Reaktor in Südfrankreich eingetroffen, sodass nun die Montage wirklich beginnen kann. Ja, und dass dieser Montagestart nun so ausdrücklich gefeiert wird, das darf sicher auch ein bisschen als Ausdruck der Erleichterung gelten, und zwar der Erleichterung darüber, dass dieses Megaprojekt, das ja von enormen Kostenexplosionen und Zeitverzögerungen überschaltet war, dass das nun endlich in der Spur zu sein scheint.
Stichwort Zeitverzögerung. Wie sah denn der ursprüngliche Zeitplan mal aus?
Ja, dass ITER als internationales Gemeinschaftsprojekt in Frankreich gebaut wird, das hatten die Industriestaaten ja schon 2005 beschlossen. Damals, das war jedenfalls der Plan, sollte der Reaktor gute 5 Milliarden Euro kosten und dann 2015 schon fertig sein. 2010 aber mussten die Verantwortlichen dann zugeben, dass das überhaupt nicht zu halten war. Und dann hieß es, dass ITER dreimal mehr kosten soll, also 15 Milliarden Euro. Aber auch diese Pläne wurden dann später wieder kassiert. Und seitdem heißt es, dass ITER erst 2025 starten wird und knappe 20 Milliarden kosten dürfte.
Woran lag oder liegt das? Was sind die Gründe für diese Verzögerungen?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Also die ursprüngliche Planung war zum einen zu optimistisch. Man hatte also einfach die Baukosten unterschätzt. Dann zum zweiten gab es unerwartete technische Probleme. Vor allem mussten die Fachleute die Pläne überarbeiten und zusätzliche Magnetspulen in die Konstruktion integrieren. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Ja, und der wichtigste Grund, kann man sagen, ein suboptimales Management gepaart mit einer ziemlich umständlichen Organisationsstruktur. Es macht ja bei dem Projekt wirklich die halbe Welt mit, also China, Indien, Japan, Südkorea, Russland, die USA und die EU. Und da gab es dann massenweise Eigeninteressen, die Sache also unnötig verteuert haben. So hat jeder Partner darauf bestanden, für den Bau der Komponenten die eigene Industrie zu beschäftigen, und das war wenig effizient, muss man sagen.
Ist denn dieses Megaprojekt ITER inzwischen richtig auf Kurs?
Ja, das sieht zumindest so aus. Seitdem vor 5 Jahren der Franzose Bernard Bigot als Generaldirektor das Ruder in die Hand nahm, da scheint alles im Großen und Ganzen nach Plan zu laufen. Und das Ziel, im Dezember 2025 die ersten Experimente starten zu können, das scheint realistisch. Also böse Überraschungen dürfte es da eigentlich nicht mehr geben.
Wie sieht denn der genaue Fahrplan für die Zukunft jetzt aus? Und was steht da am Ende? Also was ist letztlich das Ziel dieser größten Fusionsmaschine der Welt?
Ja, die Experimente, die jetzt ab 2025 geplant sind, sind eigentlich nur der erste Schritt. Da geht es zunächst mal darum, ja, gewöhnlichen Wasserstoff auf 150 Millionen Grad zu erhitzen und dann im Zaum zu halten. Aber das sind nur Vorexperimente, denn mit gewöhnlichem Wasserstoff, da lässt sich eben noch kein energiespendendes Fusionsfeuer zünden. Dafür braucht man dann speziellen Wasserstoff, Deuterium und Tritium genannt. Aber diese Experimente sind letztendlich erst für 2035 geplant. Und erst dann wird der Versuchsreaktor zeigen können, wofür er eigentlich gebaut wurde, nämlich dass sich mit der kontrollierten Kernverschmelzung eben mehr Energie erzeugen lässt, als man in sie hineinsteckt. Und das wäre ja im Prinzip die Grundvoraussetzung für ein Kraftwerk.
Wenn ITER dann Erfolg haben sollte, wie würde es dann weitergehen?
Ja, ITER wird selber noch keinen Strom erzeugen. Dann soll es einen Nachfolger von ITER geben, der heißt DEMO. Der soll dann erstmals wirklich Strom erzeugen. Aber bevor man den baut, wird man tatsächlich erstmal abwarten, ob ITER tatsächlich so funktioniert, wie er hofft. Und das heißt, aus heutiger Sicht dürfte so ein Demonstrationsreaktor frühestens im Jahre 2050 fertig sein. Also noch ziemlich lange hin.
Frank Grotelüschen über Vergangenheit und Zukunft des Kernfusionsprojekts ITER. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
Der kühlende Effekt industrieller Aerosole wird überschätzt. Bestimmte Aerosole spielen als kleine Schwebstoffe in der Luft eine wichtige Rolle bei der Bildung von Wolken. Dadurch haben sie einen kühlenden Effekt. Allerdings gibt es keine historischen Messdaten darüber, wie hoch die Konzentration der Aerosole vor Beginn der Industrialisierung war. Forschende aus den USA haben versucht, das abzuschätzen, indem sie Satellitenmessungen von Wolkentröpfchen über der Nordhemisphäre mit solchen über dem Südpolarmeer verglichen. Die Luft über dem südlichen Ozean gilt als sehr wenig mit Industrieabgasen verschmutzt. Die Studie im Fachmagazin PNAS legt nahe, dass die vorindustrielle Luft stärker mit Aerosolen natürlichen Ursprungs belastet gewesen sein könnte als bisher gedacht. Das würde bedeuten, dass heutige Klimamodelle den angeblich kühlenden Effekt der industriellen Aerosole durch eine verstärkte Wolkenbildung überschätzen. Ein bakterielles Enzym bestimmt unseren Körpergeruch. Es sind ganz spezielle Bakterienarten, die auf der Haut in unserer Achselhöhle siedeln, die mit ihren Stoffwechselprodukten den typischen Schweißgeruch erzeugen. Das ist schon länger bekannt. Jetzt haben Wissenschaftler der University of York die molekularen Grundlagen dahinter entschlüsselt. Die Forscher berichten im Fachmagazin Scientific Reports, dass diese Bakterien ein Enzym namens Cystein-Thiolyase besitzen. Es baut Substanzen im Schweiß in stark duftende Thioalkohole um. Die Biomasse von Bodenlebewesen nimmt ab. Kleine Insekten und Spinnentiere, die dabei helfen, Pflanzenreste im Boden zu zersetzen und damit die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, könnten in Zukunft in doppelter Hinsicht weniger werden. Das berichten Forschende des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung im Fachmagazin eLife. Experimente auf entsprechend präparierten Versuchsflächen zeigten, ein verändertes Klima mit erhöhten Bodentemperaturen und größerer Trockenheit führt dazu, dass die durchschnittliche Körpergröße der Bodenbewohner abnimmt. Zugleich sorgt eine intensivere Bewirtschaftung der Böden dafür, dass auch die Zahl der Tiere schrumpft. Beides dürfte für die Bodenfruchtbarkeit von Nachteil sein, denn weniger Biomasse bedeutet eine verringerte Zersetzungsleistung und damit ein gebremstes Nährstoffrecycling. Das älteste, komplett erhaltene Skelett einer Eule ist 55 Millionen Jahre alt. Forschende des Senckenberg-Forschungsinstituts haben das aus den USA stammende Fossil im Journal of Vertebrate Paleontology beschrieben. Der Fund erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensweise der frühen Eulen. Den Erkenntnissen nach tötete die Ureule ihre Beute vermutlich noch mit ihren Krallen, ähnlich wie es Habichte und Adler tun. Heutige Eulen nutzen dafür ihren Schnabel. Warum die Eulen ihre Jagdtaktik im Laufe der Evolution änderten, ist unklar. Die Forscher vermuten, dass das mit dem Aufkommen tagaktiver Greifvögel vor rund 30 Millionen Jahren zusammenhängt. Die Konkurrenz mit den Greifvögeln könnte für die Eulen zu groß geworden sein, sodass sie sich auf eine nachtaktive Lebensweise umstellten. Die Bestände wandernder Süßwasserfische sind weltweit stark zurückgegangen. Das geht aus einem Bericht der World Fish Migration Foundation, der Zoologischen Gesellschaft London und der Umweltstiftung WWF hervor. Betroffen sind unter anderem Forellen, Aale und Störe. Die beteiligten Wissenschaftler untersuchten die Bestandsentwicklung von fast 250 wandernden Fischarten mit Schwerpunkt auf Europa sowie Nord- und Südamerika. Die Daten zeigen für den Zeitraum von 1970 bis 2016 einen Rückgang von im Durchschnitt 76%.
Sternzeit, 28. Juli. Der Mond hilft bei der Erdbeobachtung. Hunderte von Satelliten beobachten die Erde wissenschaftlich, kommerziell oder militärisch. Um die Messinstrumente und Kameras an Bord regelmäßig zu eichen, nutzen die Satellitenteams die Hilfe der Natur. Die Geräte machen immer wieder auch Bilder des Mondes, denn wer die Erde im Blick hat, sieht ganz automatisch häufig auch den Mond. Ein Meteosat-Wettersatellit etwa nimmt stets die gesamte Erde auf. An den Ecken des Blickfelds ist aber auch etwas vom umgebenden Weltraum zu sehen. Dort zeigt sich regelmäßig der Mond. Es gibt spektakuläre Bilder, wie unser Trabant hinter dem gekrümmten Erdhorizont aufgeht oder verschwindet. Während sich die Erdoberfläche und die Wolken ständig verändern, bleibt der Mond ewig unverändert. Er ist somit ein ideales Objekt, um zu überprüfen, ob die Messinstrumente allmählich an Empfindlichkeit verlieren oder sonstige Schäden aufweisen. Der Mond sieht praktisch immer gleich aus, anders als Gebiete auf der Erde. Allerdings gibt es kleine Unterschiede aufgrund der wechselnden Mondphasen und des sich leicht verändernden Blickwinkels, weil der Mond ein wenig eiert. Um diese Effekte präzise zu berücksichtigen, lässt die Europäische Weltraumorganisation ESA von einer Sternwarte auf Teneriffa aus die Abstrahlung des Mondes messen. Aus diesen Daten erstellen die Fachleute ein äußerst genaues Modell, das Aussehen des Mondes zu jedem möglichen Zeitpunkt beschreibt. Um die Erde präzise zu beobachten und lange Datenreihen aufzunehmen, muss ein Satellit ab und zu auch mal in den Mond gucken.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die richtige Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.